Ein Mann will sein Leben völlig neu ausrichten und auf Gottes Wort hören, Gottes Wort direkt zu sich sprechen lassen, und er hat eine Idee. Er schlägt die Bibel auf und zeigt mit dem Finger auf irgendeine Stelle. Und so liest er: Und Judas ging hin und erhängte sich. Matthäus 27, Vers 5. Erschrocken zuckt er zusammen und denkt, das kann doch nicht Gottes Wille sein. Ich versuch's nochmal. Und wieder tippt er auf eine Stelle und liest: Geh hin und tue desgleichen. Lukas 10, Vers 37. Langsam fängt er an zu schwitzen und wird nervös. Er versucht es ein letztes Mal. Er schlägt auf und zeigt mit dem Finger auf die Stelle und liest: Was du tust, das tue bald. Johannes 13, Vers 27. Das ist nicht der Umgang mit der Bibel, der richtig erscheint. Ihr versteht den kleinen Witz. Man kann die Bibel lesen, man kann sie wie ein Orakel versuchen zu benutzen oder zur Bestätigung dessen, was man vielleicht eh schon immer geglaubt hat. Man kann sie lesen ohne den Kontext und den Hintergrund. Man kann viel Unfug mit der Bibel machen, aber das alles führt nicht zwingend zum Erfolg. Ist die Bibel glaubwürdig? Das ist heute das Thema in dieser weiteren Predigt, in der Predigtreihe zu apologetischen Themen, wo es darum geht, ob wir begründet glauben können. Und das ist ja eine wichtige Sache. Wir haben gerade in der Lesung auch gehört, dass die Jünger etwas gelesen hat, etwas wussten, aber noch nicht verstanden hatten. Und dann entdecken sie, dass das, was sie in der Schrift gelesen hatten, wirklich sich gerade vor ihren Augen erfüllte. Man muss manchmal nochmal hinschauen, vielleicht nochmal, damit man entdeckt, was in der Bibel uns begegnet, was da passiert. Meine Bibel, ich habe noch eine mitgebracht. Ich könnte natürlich, ihr ahnt es, hier noch einen extra Tisch aufbauen, wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, die Online-Bibeln auf dem Tablet heute oder im Handy, was habe ich für viele Bibeln mittlerweile, viel mehr, als ich im Regal stehen habe. Aber diese ist eine ganz besondere. Da steht in den Druckbuchstaben, wie mein Vater schrieb, wenn er wollte, dass ich es auch lesen kann. Er schrieb nicht sonst im Sütterlin-Deutsch, kennt das noch jemand? Ich kann es auch lesen, aber er hatte Sorge. Da schrieb er zum 18. Geburtstag von deinen Eltern: Du kennst von Kind auf die Heilige Schriften, die dich unterweisen können, um durch den Glauben an Christus Jesus das Heil zu erlangen. Aus 2. Timotheus 3, Vers 15 nach Menge. Er war ein Freund der Mengeübersetzung. Auch Schlachter kannte er, was er nicht kannte. Die Bibel, die ich heute sehr schätze, die Basisbibel und viele mehr. Es gibt so viele Bibeln, aber an diese musste ich denken bei der Vorbereitung des Themas. 18 Jahre war ich da. Ich hatte mich gerade verabschiedet aus meinem Elternhaus, war zur Bundeswehr gegangen, wollte auch mit der Gemeinde, in der ich groß geworden war, nichts mehr zu tun haben. Die Bibel war mir eigentlich zu dieser Zeit ziemlich schnuppe, aber ich nahm sie mit. Ich nahm sie mit. Ich habe immer wieder auch darin gelesen, manchmal weniger begeistert, manchmal begeisterter. Und es dauerte viele, viele Jahre, genau genommen bis 1994 oder 93, wenn man es genau sieht, bis das passierte, was mein Vater, was meine Eltern gehofft hatten, was durch Gottes Wort und die Predigt über Gottes Wort passieren konnte. Unterweisung, um das Heil zu erlangen. Was ist denn das, das Heil? Hat es mit dem zu tun, was in Johannes 17, Vers 17 steht? Dein Wort ist die Wahrheit. Gottes Wort, die Bibel, die Schrift ist die Wahrheit. Wahrheit, wenn das etwas mit dem Heil zu tun hätte, damit, dass unser Leben, unsere Beziehung zu Gott, überhaupt alles heil wird, dann wäre das doch eine wichtige Frage, oder? Wir gehen auf Karfreitag, auf Ostern zu. Wenn das alles nur Geschichten wären, Ende April werde ich zum Beispiel auch darüber predigen, ob das mit dem leeren Grab eine Geschichte ist oder was dafür spricht, dass man das glauben kann und darf. Es geht also weiter mit dieser Predigtreihe. Was heißt das, wenn das wahr ist, was da in der Bibel steht? Geht es darum, zu beweisen, dass alles stimmt? Spätestens bei Lilith, dem Wüstendämon, der irgendwo im Alten Testament vorkommt und der, glaube ich, die Vorlage für Lulu, das Burggespenst bei der Augsburger Puppenkiste war, oder bei den Göttersöhnen, die mit den Menschenfrauen Kinder zeugen und vielen anderen Stellen, kommen wir da ins Schwitzen, weil das sind Stellen manchmal, wo man schwitzen kann und überlegen kann. Und manche machen sich viel Arbeit, um dann irgendwie da noch einen Sinn drin zu sehen und irgendwas beweisen zu können. Ihr ahnt es, ihr wisst, dass ich ein Mensch bin mit großer Gelassenheit. In diese Falle tappe ich nicht, um jeden Preis, jeden Buchstaben, jede Geschichte in der Bibel beweisen zu können. Denn das ginge an dem vorbei, was die Bibel eigentlich will und was wir heute lernen werden. Vielleicht geht es Gott ja um was ganz anderes als Recht haben, alles für richtig beweisen zu können. Und schon der erste Teil dieses Verses zeigt uns davon etwas, um was es eigentlich bei der Bibel geht. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, heißt es da, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Gott will sein Wort aufleuchten lassen, die Wahrheit in seinem Wort aufleuchten lassen, mit dem Ziel, dass die Menschen, die das lesen und davon hören, in eine enge Gemeinschaft mit ihm geführt werden. Könnte das die Wahrheit sein, um die es da geht? Scheint es, dass die Bibel ein Ziel hat, ein großes Ziel, enge Gemeinschaft mit Gott? Wir werden dahin kommen, aber zuvor möchte ich mich mal ganz logischen Argumenten und Fragen widmen, die einfach bei so einem Thema auch ganz nüchtern mal gestellt werden dürfen. Ganz nüchtern und sachlich, wie das für so eine Predigtreihe über die Begründung unseres Glaubens, glaube ich, sich gehört. Um dann die geistliche Dimension von all dem zu betrachten. Und wenn ihr überlegt, bei deinen Bibeln ist das jetzt nicht so. Das Paradoxe ist ja, dass die Bibel eins der oder das meistgedruckte Buch der ganzen Welt ist. Aber dass sie in vielen Fällen zu Hause steht und viel Staub ansetzt, ne? Irgendwie paradox. Wir beschäftigen uns mit einem Buch, das uns zum Heil führen will, und in vielen Haushalten steht es im Regal, falls überhaupt, und setzt Staub an. Und ja, das Paradoxe ist, das merke ich immer wieder, selbst Leute, die sich Christen nennen, die wirklich gläubig auch sind, entdecke ich immer wieder, dass sie viel zu wenig darin lesen. Das merke ich immer bei Diskussionen um bestimmte Themen, meinetwegen ethische Themen, dass alle eine Meinung haben, aber nicht zwingend auch mal schauen, was Gottes Wort, was die Bibel dazu sagt. Also auch unter Christen habe ich oft den Eindruck, hat die Bibel längst nicht den Stellenwert, den sie eigentlich haben könnte. Und ich möchte euch einladen, euch diesem Thema mal zu stellen, auch mit dem Arbeitsblatt, das es dazu wieder gibt. Denn allein die kurze Zeit der Predigt reicht eigentlich nicht für so ein Thema. Da könnte man eine ganze Reihe oder Abende drüber machen. Ich behaupte, es gibt gute Gründe, der Bibel zu vertrauen. Und die möchte ich mit euch jetzt mal so ein bisschen betrachten. Einfach mal im Groben, aber doch wichtig. Und wenn das so ist, dann ist es nicht bescheuert, in diesem Buch zu lesen. Dann ist man nicht von gestern oder vorgestern, wenn man auf dieses Buch vertraut und das, was man darin entdeckt. Ich meine wirklich Vertrauen auf das, was wir in der Bibel lesen können, das, was Gottes Geist da hineingegeben hat und uns beim Lesen erschließt. Auch das wird eine wichtige Sache sein. Das ist wichtig. Das ist nicht einfach umsonst geschehen. Und diesem Wort zu vertrauen hat durchaus einen guten Grund. Und einer der Gründe, auch da mehr auf dem Arbeitsblatt, ist die Überlieferungsgeschichte der Bibel. Oft wird so behauptet, das kann doch keiner mehr wissen, was da alles an Einflüssen drin ist und ob das noch das Original ist und ob da nicht viele irgendwas reingeschrieben haben. Ich sage euch nur ganz kurz, jeder Historiker wäre dankbar, wenn seine Quellen über andere Ereignisse der Weltgeschichte so hervorragend genau wären wie die biblischen Quellen. Es gibt über 5000 griechische Abschriften des Neuen Testaments, die unwahrscheinlich nah an dem sind, was geschehen ist. Diese Nähe zu dem, was geschehen ist, das ist eigentlich etwas, was es in anderen Schriften überhaupt nicht gibt. Zum Vergleich habe ich euch auf das Arbeitsblatt geschrieben von Caesars Gallischem Krieg. Wer hat es nicht im Lateinunterricht gehasst? gibt es nur circa 10 Abschriften und der Abstand zwischen den geschilderten Ereignissen und den Abschriften ist viel größer als im Neuen Testament. 10 Abschriften. Von dem, was wir im Neuen Testament lesen, gibt es 5000 Abschriften. Und der Abstand zwischen dem Originalgeschehen und dem, wann es aufgeschrieben wird, ist wahnsinnig gering. Oder ich habe euch hier einen größeren Absatz über die Schriftrollen, die man in Qumran am Toten Meer fand, mit hineingeschrieben. Eine der Rollen, die Jesaja-Rolle, sie zeigt in ganz hervorragender Weise, dass das, was wir heute im Alten Testament, im hebräischen Urtext, auf den die ganzen Übersetzungen dann aufbauen, dass das genauso schon hunderte von Jahren vor den Ereignissen, die dort beschrieben werden, aufgeschrieben worden war. Die Jesaja-Rolle aus Qumran stammt aus 125 vor Christus und da stehen schon die Prophezeiungen drin, um die es nachher noch gehen wird, wenn es um die Wahrheit der Schrift geht, die auf Jesus hindeuten. Faszinierend. Texte, 1000 Jahre dazwischen und sie stimmen überein. Die Abschreiber des Alten Testamentes, sie haben ganz genau gearbeitet, sie haben gezählt, wie viele Wörter auf der Schriftrolle zu sein haben. Und wenn da eine Abweichung war, wenn nur ein Buchstabe offensichtlich zu viel oder zu wenig war, dann wurde die ganze Schriftrolle, stellt euch das vor, ihr habt so eine ganze Jesaja-Rolle abgeschrieben. Und dann zählt einer nach und stellt fest, oh, das stimmt nicht mit der Zahl überein, die eigentlich sich beim Zählen ergeben müsste. Und dann wird die ganze Schriftrolle zerstört. So genau haben sie es genommen. Aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. So genau haben sie es überliefert. Für das Neue Testament galt die Nähe der Autoren zu den Ereignissen für ein wichtiges Qualitätskriterium, dass dann diese Bücher auch in den Kanon des Neuen Testaments kamen. Ich reiße nur so ein paar Themen an. Für die Entscheidung, die über fast 400 Jahre ging, was nun zu den Büchern gehört, die im Neuen Testament uns überliefert sind, da war es ganz wichtig, dass das ein Apostel oder ein Mensch aus dem direkten Umfeld des Apostels geschrieben hatte. Direkte Zeugen also. Und dann wurde geprüft. Stimmt das denn mit der Gesamtheit der christlichen Lehre überein? Wird das genutzt in den Gemeinden? In der Liturgie oder in den Bibelstunden? Und sie haben sich gefragt, ist das etwas, was durch Gottes Geist inspiriert wurde? Und dann war am Ende des 4. Jahrhunderts dieser Kanon des Neuen Testaments fest. Und ich behaupte, dass man für das Alte wie das Neue Testament sagen kann, dass die Überlieferungsgeschichte hervorragend ist. Wie gesagt, Historiker würden sich freuen, wenn das bei anderen historischen Quellen genauso wäre. Und ein anderes Thema ist die archäologischen Befunde, wo immer wieder gerne argumentiert wurde, dass es ja für diese oder jene Geschichte, für diese oder jene Begebenheit oder Person keine archäologischen Befunde gäbe. Ich bin da kein Fachmann für, aber immer wieder lese ich, dass archäologische Befunde das bestätigt haben, was in der Bibel steht. Irgendwann taucht etwas auf bei Ausgrabungen. Der Tunnel des Hiskia, lange hat man sich nicht vorstellen können, dass so ein Tunnel gebaut wurde während der Belagerung, um bei der Belagerung Jerusalem mit Wasser zu versorgen, bis man ihn fand. Man glaubte nicht, dass David eine große Burg da in Jerusalem hatte, bis man die Mauern fand. Der Teich von Bethesda wurde angesehen als eine Legende oder ein Sinnbild, bis man ihn fand. Viele Beispiele, einige davon führe ich euch auch auf, inklusiv interessanter Quellen, wo ihr viel mehr von viel begabteren Fachleuten über solche Fragen der Archäologie oder der Schrift der Glaubhaftigkeit der Schrift nachlesen oder euch anhören könnt. Wenn das stimmt, dann stimmt das doch nachdenklich, oder? Und auch wenn ich kein Fachmann für diese zwei Fragen bin, für die dritte Frage, da bin ich ein Fachmann, würde ich behaupten. Denn das ist etwas, was mich in den 25 Jahren, letzten Donnerstag habe ich mein Jubiläum bei der Theologischen Woche gefeiert, als Pastor immer mehr gelernt habe zu entdecken, wie die Bibel eine innere Einheit darstellt, vom Anfang bis zum Ende der Bibel, vom Anfang, wo es heißt, oh, nicht mehr Gott bei seinen Menschen. rausschmiss aus dem Paradies. Bis hin zum Ende der Bibel, wo es in der Offenbarung heißt, siehe da Gottes Hütte bei den Menschen. Die ganze Bibel ist eingerahmt von diesem Willen Gottes, dass der Mensch bei ihm sein soll. Und wie er scheitert, wie der Mensch scheitert und was dann Gott alles tut, damit das wieder am Ende passiert, dass seine Menschen bei ihrem Schöpfer ankommen. Bei dem Bibelstarterhauskreis, der wahrscheinlich demnächst startet, alle, die daran teilnehmen möchten, bitte jetzt unbedingt mal Nachricht geben. Ich glaube, ich habe genug Leute zusammen. Mache ich genau das. Und bei Bibel auf dem Sofa während Corona habe ich Ähnliches gemacht, diesen Zusammenhang zu lehren. Ich bin immer wieder erschrocken gewesen, wenn ich zum Beispiel Bibelabende zu dem Thema, wir können das Neue Testament nicht ohne das Alte Testament verstehen, angeboten habe, dass dann Leute zu mir kommen, Kirchgänger, Freikirchgänger, und sagen, so habe ich das noch nie gehört. Manche denken, der Gott im Alten Testament wäre ein anderer Gott wie der im Neuen Testament. Was für ein Blödsinn. Wir können das Neue Testament und das, was an Karfreitag jetzt wir predigen und betrachten, wir nicht verstehen, ohne das, was im Alten Testament gelehrt ist. Die Zusammenhänge zu verstehen, das ist eine faszinierende innere Einheit, wo deutlich wird, wie Gott daran gearbeitet hat, dass den Menschen das klar wird, wer er wirklich ist, und dass der Schlangerich, der behauptet hat, diesem Gott könnte er nicht misstrauen, schlichtweg ein Lügner war. Ein Buch, eine Sammlung von Büchern von über 40 Autoren, über 1500 Jahre entstanden, und ein Gedanke ist darin durchgehend. Faszinierend. Mir wurden diese Zusammenhänge über mein Leben und über mein Arbeiten als Pastor immer, immer wichtiger. Es fing an, dass ich da nochmal ganz neu angesetzt habe in der Flüchtlingswelle, wo gerade viele ehemalige Muslime dann, manche habe ich am Ende taufen dürfen. Für die war das ganz wichtig, mit dem Alten Testament anzufangen und diese Verknüpfung herzustellen, um ihnen dann zu zeigen, dieser Christus ist der, der euch herausrettet aus der Ungewissheit über Gott. Es ist faszinierend. Eine Linie, ein Plan, ein Heilsplan, Gottes Plan. Und ich bin überzeugt, dass diese Zusammenhänge oft viel zu wenig gelehrt und betrachtet werden. Ich finde das schade. Das ist auch ein Thema, was ich im Zusammenhang mit Bibelstarter und solchen Darstellungen des Heilsweges Gottes gerne betrachte. Ich habe hier mal das Arbeitsblatt, das bei Bibelstarter dann die Teilnehmer bekommen, mitgebracht. Und in der Lesung hast du das ja dargestellt, wie die Jünger, sie wussten, was über diesen Messias geschrieben stand. Und sie hatten noch nicht verstanden, dass das, was da gerade vor ihren Augen passierte, das erfüllte, was im Alten Testament geschrieben stand. Ich habe hier auf diesem Blatt nur wenige der Stellen aus dem Alten Testament, die als Prophetien auf Jesus Christus zu verstehen sind. Manche Fachleute sagen, das sind über 100. Ich bin da nicht so ganz sicher. Man muss auch nicht mit Biegen und Brechen jede Stelle irgendwie auf Jesus auslegen. Manche sagen, es sind unter 100. Ich habe hier nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 der wichtigsten zusammengefasst. Und selbst wenn das nur die 16 wären, die 500, 600 Jahre vor dem, was mit Jesus geschah, vorhergesagt haben, was dann geschah. Und wenn das Stellen sind, wo etwas beschrieben ist, was Jesus gar nicht selber beeinflussen konnte, es hätte ja sein können, er kennt die Stellen und macht jetzt mal, um allen zu beweisen, dass er der Messias ist, das, was da stand. Das wäre einfach, oder? Wenn ich sage, übermorgen werde ich Und dann werde ich das übermorgen natürlich erfüllen, oder wenn ich lese, was übermorgen passieren sollte, und dann werde ich das machen. Nein, so ist es nicht. Das sind Stellen, die außerhalb von dem, Beschreibungen, die außerhalb von dem standen, was Jesus selber beeinflussen konnte. Er konnte nicht beeinflussen, wann und wo und wie er geboren wird. Er konnte nicht beeinflussen, wie die ihn umbringen werden und dass sie das Los über sein Gewand auswerfen. Es ist faszinierend, erfüllte Prophetie. Die können nicht im Nachhinein da reingeschmuggelt werden. Wenn die Jesaja-Rolle zeigt, dass das, was da drin steht, auch 125 Jahre vor Jesu Geburt schon da drin stand und viele Jahrhunderte davor. Wenn das nicht zeigt, dass an der Bibel jemand beteiligt ist, der über dem steht, was wir verstehen und erklären können. Und es ist für mich immer wieder faszinierend, wie Menschen mit diesem Argument umgehen. Menschen, die gleichzeitig das Horoskop in der Zeitung lesen und esoterischen Mist auf den Leim gehen, dass man nur noch staunen kann. Aber vielleicht stimmt es ja, was der Volksmund sagt, wenn man Gott zur Vordertür raustreibt, dann kommen die Dämonen und Geister durch die Hintertür wieder rein. Wie Menschen einfach diesen Beweis, für mich ist das ein Beweis, erfüllte Prophetie ist ein Beweis, oder? Wenn mir jemand sagen würde, spiel Lotto nächste Woche, die Zahlen werden kommen und ich spiele das und die kommen, das müsste doch zum Nachdenken stimmen, ne? Blödes Beispiel. Das, was ich hier schildere, ist ja viel größer, viel umfassender, faszinierend. Und trotzdem wischen Menschen diese Beweise, diese Hinweise darauf, dass das, was in der Bibel steht, wirklich wahr sein könnte, mit einem Handstrich weg, weil sie, glaube ich, es nicht hören wollen. Nicht ernsthaft prüfen wollen. Wir kommen später noch kurz zu den Denkvoraussetzungen, die bei diesem Thema immer wieder eine Rolle spielen. Ich möchte aber nicht nur die Beweise oder die Hinweise aufführen, sondern auch kurz über Widersprüche sprechen. Widersprüche. Zum Beispiel sagen manche, es gibt doch so viele Widersprüche in den Evangelien. Unterschiedliche Darstellungen der gleichen Situation. Ja, man kann das damit erklären, dass diese Schreiber der Evangelien unterschiedliche Zielgruppen im Auge hatten. Das eine Mal waren es die Juden und Matthäus versuchte ihnen anhand der Schrift zu beweisen, dass das da, was mit Jesus passierte, erfüllt, was im Alten Testament steht. Dann schreibt Lukas an seinen Freund Theophilus, scheinbar einen griechischen gebildeten Mann und so weiter und so fort. Markus vielleicht mehr an römische Christen und Johannes etwas universaler. Aber das sind so Argumente, die erklären können, warum der Ansatz der Evangelienschreiber so unterschiedlich ist. Aber es gibt was ganz Natürliches. Wenn hier unter uns ein Richter wäre, dann würde der genau das, diese Widersprüche, als Beweis für die Wahrheit ansehen. Denn wenn vor einem Richter Zeugen auftreten und alle sagen das Gleiche, was denkt wohl der Richter? Die haben sich abgesprochen. Das kann gar nicht sein. Dass alle Zeugen das Gleiche genau schreiben oder sagen, das ist unwahrscheinlich. Ich erlebe es doch, wenn zwei zu mir kommen und über einen Streit berichten, den sie vielleicht haben. Selbst bei Ehepaaren ist das so, dass er oder sie so ihre subjektive Darstellung des Ereignisses haben, dass ich manchmal denke, schreiben die oder beschreiben die jetzt das gleiche Ereignis? Es ist ganz natürlich, dass vier verschiedene Autoren auch unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Stile wählen. Das ist kein Beweis oder Einspruch gegen die Evangelien oder dass die Bibel über Jahrhunderte verfälscht wurde. Da habe ich, glaube ich, gerade eben ausreichend was zu gesagt, dass das völliger Blödsinn ist. Oder dass die Wissenschaft die Bibel widerlegt hat. Da will ich mich kurz fassen, weil das ist ein wichtiger Gedanke und da werde ich noch mal eine extra Predigt drüber machen. Weil das immer wieder kommt, die Wissenschaft und die Bibel, das geht doch gar nicht zusammen. Das Dumme ist, dass wer so argumentiert, nicht versteht, dass die Bibel kein wissenschaftliches Buch ist. Dass das, was sie uns erklärt, nicht Physik, Chemie und Biologie erklärt, sondern dass das ein Buch ist, wo es um Beziehung geht. Dass das ein Buch ist, wo es darum geht, dass Gott von sich etwas preisgibt, uns erzählt, woher wir kommen, wohin wir gehen und warum wir da sind. Und diese Kategorienproblematik, dass man bei diesem Thema zwei Kategorien miteinander vermischt, die gar nicht zueinander passen. Nur ein kurzes Beispiel, um nicht zu viel von der späteren Predigt wegzunehmen. Ihr könnt mich meinetwegen fragen, Detlef, warum kocht das Wasser? Heute Morgen. Warum kocht das Wasser? Vielleicht habt ihr euch auch einen Tee gemacht zu Hause. Warum kocht das Wasser? Der Wissenschaftler sagt, weil durch Zufuhr von thermischer Energie, bla bla bla, und dann das Wasser in gasförmigen Zustand übertritt. Kurz, ne? Und was wird Detlef sagen, warum das Wasser kocht? Weil ich mir einen Tee machen wollte. Ist das eine wahr und das andere nicht? Oder ist beides wahr? Merkt ihr was? Wissenschaft dient nicht dazu, Dinge zu erklären, die aus unterschiedlichen Bereichen stammen. Und es ist ja mitnichten so, dass es nur Wissenschaftler gäbe, die Atheisten sind. Das wäre ja fatal, oder? Es gibt viele Wissenschaftler und es gab viele Wissenschaftler, die einen tiefen Glauben hatten. Es gibt im Moment in der Welt sogar einige faszinierende Berichte von Wissenschaftlern, die gerade durch die Wissenschaft wieder auf Gott gestoßen sind. Ich las einen Bericht von einem Quantenphysiker, der sich damit beschäftigte, mit Nahtoderlebnissen und dem diese Beschäftigung mit der Quantenphysik, ich erzähle euch bitte jetzt nicht oder verlangt nicht von mir, dass ich euch erkläre, was das ist, und den Nahtoderfahrungen, der dadurch auf Gott wieder stieß, der fragend wurde. Wissenschaftler, die an Gott glauben. Einer von denen war Blaise Pascal. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Abschluss schon, was auch die Denkvoraussetzung betrifft. Warum manche die Bibel lesen und zu keinem Ergebnis kommen, was das Heil betrifft oder die Wahrheit betrifft, und andere kommen zu einem Ergebnis. Blaise Pascal sagte oder schrieb, es gibt genug Licht für jene, die nur sehen wollen, und genug Dunkelheit für jene, die eine entgegengesetzte Gesinnung haben. Blaise Pascal, Mathematiker, Philosoph, 1632 bis 62, durfte nur 30 Jahre alt werden. Von ihm stammt die Pascalsche Wette. Da geht es darum, ein Argument, warum es auch rational sein könnte, an Gott zu glauben. Bin ganz stolz, dass ich als kleiner Teenager genau den gleichen Gedanken hatte. Lohnt es sich eigentlich, an Gott zu glauben, selbst wenn man nicht sicher weiß, ob es ihn gibt? Und da habe ich schon als Junge mir überlegt, ja okay, es könnte sein, dass es Gott gibt. Dann muss ich an ihn glauben, sonst habe ich ein Problem, wenn ich mal sterbe. Und das Leben mit Gott könnte ja durchaus Vorteile haben, weil die Ethik, die dann mein Leben bestimmt, durchaus positiv ist, oder? Und da habe ich gedacht, okay, wenn es jetzt Gott nicht gibt und ich lebe trotzdem so, als gäbe es ihn, gut, dann ist das mit dem, was nach dem Tod geschieht, egal. Aber mein Leben war trotzdem positiver als ohne. Versteht ihr? So ungefähr ist die Pascalsche Wette. Lohnt es sich, an Gott zu glauben, selbst wenn man nicht weiß, ob es ihn gibt? Ich habe als Kind schon gedacht, ja, lohnt sich eigentlich. Auch wenn dann, und da kommen wir wieder zu den Denkvoraussetzungen, es nichts half, dass ich in einem christlichen Elternhaus groß geworden bin, dass meine Eltern mir eine Bibel schenkten, weil ich dann auf Abstand ging, durch das, was ich erlebt hatte, durch das, was mich geprägt hatte. Ich wollte es gar nicht mehr glauben. So wie ein Mann, der über 50 Jahre alt war und zu mir in die Seelsorge kam, weil er allerhand Probleme in seinem Leben hatte. Und es wurde immer deutlicher, er will nicht an Gott glauben. Menschen, die zu mir in die Seelsorge kommen, egal ob sie Christen sind oder nicht, denen sage ich immer, okay, ihr könnt erleben, dass ich mit therapeutischen Methoden aus allen möglichen Bereichen arbeite, aber ich bin auch Pastor. Und wenn ich glaube, dass Gott etwas zu deiner Situation zu sagen hat, dann möchte ich das sagen dürfen. Wenn das für dich okay ist, darfst du gerne zu mir kommen. Und so kam auch dieser Mann und musste respektieren, dass ich da, wo es nötig ist, oder wo ich es für wichtig halte oder wo Gott es mir zeigt, ihm etwas von Gott sage. Und ich merkte immer mehr, er wollte nicht. Er wollte nicht. Und ich kam auch dem Grund auf die Spur, warum er nicht wollte. Der war vielleicht bei mir durch meine Jugend und Kindheit nicht so massiv, aber bei ihm war er massiv. Irgendwann erzählte mir ein Erlebnis als kleiner Grundschüler, als kleiner Bub, der wohl sehr anstrengend war, so ähnlich wie ich, von seinen Eltern damit erzogen wurde, dass sie ihm sagten, wenn du dich nicht benimmst, dann kommt die Entrückung und dann sind wir weg und du bist alleine zu Hause. Entschuldigung, wenn ich das Wort Scheiß jetzt sage. Was für eine Scheißerziehungsmethode, oder? Damals hat er sich entschieden, an einen Gott, der seine Eltern zu sich holt und ihn alleine zu Hause lässt, will ich nicht glauben. Und was für eine Arbeit, so einem Mann zu helfen, dass er es wagt, den Gedanken wagt, dass das völlig falsch sein könnte. Dass das eine elende Lüge des alten Schlangerichs ist, die ihn bis ins hohe Alter davon abhielt, zu entdecken, wer Gott wirklich ist. Die Denkvoraussetzungen sind manchmal viel wichtiger bei der Frage, ob wir die Bibel für glaubwürdig halten oder nicht. Der bekannte englische Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Christ, C.S. Lewis, manche kennen das Buch von ihm, Pardon, ich bin Christ, oder die Chroniken von Narnia oder vieles mehr. Dieser Mann hat mal geschrieben, was man sieht und was man hört, hängt sehr davon ab, wo man steht. Es hängt auch davon ab, was für ein Mensch man ist. Die Denkvoraussetzung, das, was mich geprägt hat, wovor ich Angst habe oder was ich unbedingt will. Das ist manchmal viel wichtiger und entscheidet am Ende darüber, ob ich es wage, den Gedanken zuzulassen, dass es sein könnte, dass die Bibel glaubwürdig ist. Und da müssen wir noch mal einen kurzen Exkurs zum Thema Inspiration und Illumination. Ich habe extra überlegt, ob ich das Illumination dazu nehme, aber es ist so schön, Illuminati, Dan Brown, das ist so eine der vielen Versuche, die Bibel unglaubwürdig aus Christentum unglaubwürdig erscheinen zu lassen, die Filme und Geschichten von Dan Brown. Deshalb Illumination, ihr hört gleich, warum es ein wichtiges Thema ist. In 2. Timotheus 3, der Vers auch in meiner Bibel, steht, denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Hier kommen wir zu dem, was Klaus im Vorlauf zur Predigt von Gerd Hörst auch zitiert hat, meinem Lehrer und Rektor an dem theologischen Seminar, den ich sehr geschätzt habe, weil er so eine unverkrampfte Position, wenn es um die Auslegung der Bibel geht, eingenommen hat. Nicht so verkrampft auf jeden einzelnen Buchstaben, aber auch nicht in die Falle getappt ist, dass die wissenschaftliche Herangehensweise an die Bibel vielleicht irgendwie zu unserem Heil führen könnte. Es geht um die Inspiration der Bibel. Die Bibel sagt von sich selbst, dass es Gottes Geist war, der sie eingegeben hat. Ein anderer Text in 2. Petrus, ihr findet die Bibelstellen alle auch auf dem Arbeitsblatt, sagt es folgendermaßen: Umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört, denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in euren Herzen scheint. Doch vergesst vor allem eins nicht, kein Mensch kann jemals die prophetischen Worte der Heiligen Schrift aus eigenem Wissen deuten. Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Das ist die Illumination zusätzlich zu der Inspiration. Es bedeutet nichts anderes als, dass es offensichtliche, sichtbare Echtheitsmerkmale gibt für die Bibel, wie ich sie vorhin oder im Vorlauf angesprochen habe. Aber das sind nur die sichtbaren, die Glaubwürdigkeit der Bibel nahelegen oder uns zumindest nachdenklich werden lassen sollten, ob da was dran sein könnte. Aber es gibt wie bei einem Geldschein auch unsichtbare Merkmale, die nur mit einer UV-Lampe zu sehen sind. Ihr kennt das vielleicht, an den Kassen gibt es manchmal so UV-Scanner. So ist das auch, wenn es um die Bibel geht. Wenn der Heilige Geist Menschen, die auf der Suche nach der Wahrheit in der Schrift sind, anleitet, zu verstehen, was da steht. Die Bibel sagt von sich, dass der Heilige Geist nicht nur die Autoren der Bücher inspiriert hat. Er hat sie nicht wie eine Maschine, wie eine Schreibmaschine missbraucht, dass sie genau diktiert und niedergeschrieben haben, was der Geist ihnen diktiert hat. So hat sie inspiriert. Jeder Schreiber mit seiner ganzen Persönlichkeit, mit dem ganzen Hintergrund, aus dem er kam, wie das in dem Zitat von Gerd Hörst auch so schön aufklingt. Aber dann schenkt er das, was ich immer wieder für faszinierend halte. Dass der Heilige Geist auch heute wirkt, wenn Menschen die Bibel lesen. Dass der Heilige Geist auch heute etwas schenken kann, wie es in 1. Korinther 2, Vers 14 heißt, der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Paulus geht davon aus, dass wir, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, Gottes Geist brauchen. Ohne ihn kein Verstehen. Dann nutzt auch das Theologiestudium nicht. Wie viele Theologen laufen in dieser Welt herum, die überhaupt keinen Glauben wirklich haben, weil sie sich wissenschaftlich, nur wissenschaftlich, Vorsicht, ich bin dankbar, dass wir in unseren Freikirchen mittlerweile viele gute wissenschaftliche Theologen haben. Toll, die liefern Argumente, die vertiefen den Glauben. Aber an vielen Stellen merke ich auch, dass Wissenschaft allein nichts nutzt. Dass Theologie zu studieren nicht gleich auch heißt, gläubig zu sein. Manche haben sogar während ihres Theologiestudiums den Glauben drangegeben. Es geht um Inspiration und Illumination, dass der Gott, der sich offenbart hat in der Schrift, der sich offenbart hat im Leben von Menschen, der sich den Menschen zeigte und zu ihnen sprach, dass dieser Gott es geschafft hat, die Schreiber der verschiedenen Bücher genau dazu anzuleiten, was ich vorhin als innere Einheit, als großen Bogen, als Offenbarung von Gottes Heilswillen beschrieben habe. Und dann passiert es, dass Menschen, die Voraussetzung, wie sie daran gehen und die Hindernisse, die sie vielleicht daran hindern, Gottes Wort zu verstehen oder sich ihm überhaupt auszusetzen, dass Menschen, die es wagen, den Gedanken zuzulassen, dass es sein könnte, dass wenn es einen Gott gibt und wenn dieser Gott auch größer ist als das, was wir selber erklären oder verstehen können, dass es sein könnte, dass beim Lesen dieser Bibel etwas passiert. Und dass es stimmt, dass der Gott, der von sich sagt, wenn ihr mich suchen werdet, dann werde ich mich finden lassen, sich finden lässt. Gott gibt sich zu erkennen in der Geschichte dieser Welt, im Alten Testament wie im Neuen. Und Gottes Geist leitet die Schreiber. Und Gottes Geist ist auch heute da, wenn wir es wagen, wenn du es wagst, die Bibel zu lesen. Theopneustos, von Gott eingehaucht ist das Wort. Das sind Worte, die zutiefst aus dem Innersten Gottes kommen. Das Geheimnis, wie Gott ein Paulus, ein Petrus, ein Lukas gebraucht hat, ihre Worte zu gebrauchen, um das zu beschreiben, was Gott den Menschen übermitteln wollte. Zu 100% Gottes Wille und doch zu 100% ihr Stil und ihre Sprache. Das genau war das auch, was Gerhard Hörster lehrte und versucht uns beizubringen. Dass nicht auf jedes Satzzeichen und jedes einzelne Wort ankommt, manchmal ja, aber oft auch nicht, sondern auf das, was Gottes Geist in der Lage ist, durch sein Wort zu bewegen. Und ja, das Wunder geschieht, da lesen Leute, die mal von manchen als Skandal empfunden, Volksbibel. Habt ihr schon mal gehört? Volksbibel von Dreier von Jesus Freaks. Ach du Schrecken, wie kann man so Gottes Wort übersetzen? Und glaubt es mir, ich habe Leute erlebt, die sind zum Glauben gekommen durch die Volksbibel. Ach du Schrecken. Oder unter Freikirchlern die Einheitsübersetzung, die katholische Bibel. Oh Schreck, das kann doch nichts Gutes sein. Doch, ich habe Leute erlebt, die durch die Einheitsübersetzung zum Glauben gekommen sind. Selbst die schlechtesten Bibelübersetzungen schaffen es oftmals, weil Gottes Geist wirkt, dass Menschen zum Glauben kommen. Wenn sie es wagen, den Gedanken zuzulassen, es könnte sein, dass Gott sich mir da zeigen und offenbaren will. Also, was machen wir? Verstehen wir, dass das Ziel der Bibel ist? Gott lädt dich ein, ihm zu vertrauen. Ist die Bibel glaubwürdig? An Ostern begegnen wir dem Gott oder an Karfreitag schon, der alles dafür gegeben hat, dass wir ihn kennenlernen und ihm vertrauen lernen. Wie hieß das heute Morgen, glaube ich, in der Bibel-App, die Bibel-App? New Version oder ihr wisst welche. Benutzen ganz viele. Das ist ein anderer Vers wie in der Losung drin. Lukas 19, Vers 38. Gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Das ist das Ziel. Gott möchte Frieden mit dir schließen. Er möchte dein himmlischer Vater werden. Das berichtet uns die Bibel. Dass er alles wegnehmen will, was dich von ihm trennt. Und er sich einlädt, sein Kind zu werden und einmal bei ihm anzukommen. Ich lade dich ein, dich dieser Bibel viel mehr auszusetzen, wie du es vielleicht jemals getan hast. Und ich lade dich auch ein, das Arbeitsblatt hier dir vorzunehmen. Ich weiß, es ist zweiseitig, braucht ein bisschen Zeit. Aber es könnte sein, dass du viele gute Entdeckungen machst. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, danke. Danke für dein Wort. Ich bete heute Morgen für alle, die hier zuhören, die im Stream zuhören, dass da, wo hier Menschen sind oder diesen Stream schauen, die es bisher noch nicht gewagt haben, dein Wort wirklich mal auf sich wirken zu lassen, die mit vielen Widersprüchen oder Hinderungsgründen gerade unterwegs sind, weil sie an so vielen Stellen in dieser Welt hören, was alles nicht stimmen könnte, dass sie es wagen, mal den Gedanken zuzulassen, dass dein Wort lebendig werden kann, ihnen lebendig werden kann. Ich bete auch für uns selbst, dass wir es wagen, in deinem Wort zu lesen, zu studieren, darauf zu vertrauen, dass dein Heiliger Geist uns hilft zu verstehen und dass wir dazu nicht immer gleich einen Kommentar oder eine Bibellesehilfe oder einen Pastor brauchen. Dass dein Wort spricht zu uns. Dass wir überrascht werden. Vielleicht manchmal mehr, als uns lieb ist, dass wir es wagen, dass du auch in unser Leben sprichst, unser Leben hinterfragst. Aber alles mit dem Ziel, dass wir einmal bei dir ankommen, dass du Frieden schaffst zwischen uns und dir und dass unser Leben ein anderes wird wie jemals zuvor. Mach bitte denen, die das noch nie gewagt haben und heute zuhören, Mut, es zu wagen. Und mach uns Mut, uns mit deinem Wort viel mehr zu beschäftigen wie jemals zuvor. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Bibel. Ich danke dir dafür, dass du nicht locker gelassen hast, bis ich es gewagt habe. Den Gedanken, dass du vielleicht ganz anders sein könntest, wie ich jemals als Kind gedacht habe. Danke dafür. Du gehst mit uns in diese Woche vor Karfreitag, vor Ostern und willst uns begegnen. Nicht zuletzt durch dein Wort. Wir preisen dich und loben deinen Namen. Amen.